NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Oktober 1969. Der Todestag des Publizistikwissenschaftlers Emil Dovifat.
Er hatte Woche für Woche in Audimax eine öffentliche Vorlesung, also für Hörer aller Fakultäten. Die war gerammelt voll.
Freie Universität West-Berlin, 50er Jahre.
Und da kommentierte er die Ereignisse und die Berichterstattung der Woche mit sehr viel Beifall und auf sehr konforme Weise zur Regierung Adenauer.
Erinnert sich der Journalist Otto Köhler, damals Mitglied beim Sozialistischen Deutschen Studentenbund und Kritiker der Wiederbewaffnungspolitik.
Meine Hörerinnen und meine Hörer, das neue Deutschland möchte eine einzige Alternative verkünden. Entweder Atomkriegspolitik, Atomkrieg oder Annahme der Vorschläge der UdSSR.
Emil Dovifat war einmal, und das ist aus meiner Sicht als Parteihistoriker wichtig, einer der zentralen Gründergestalten der CDU in Berlin unmittelbar nach dem Krieg.
Dr. Manfred Ageten stößt während seiner Tätigkeit für die Konrad-Adenauer-Stiftung auf Emil Dovifat.
Im Anfange war das Wort.
Und das ergreift Dovifat, wo immer sich die Gelegenheit bietet. Ob im Verwaltungsrat des Rundfunks, auf Parteiversammlungen oder Katholikentagen. Nicht zuletzt an der Freien Universität, als langjähriger Direktor des Instituts für Publizistik.
Er war eine sehr respektgebietende Erscheinung, die er auch noch für seinen Schatten beanspruchte.
Man muss informiert, man muss unterrichtet sein.
Wenn er nicht seine Rede im Audimax halten konnte, weil er verhindert war durch politische Verpflichtung oder andere Dinge, dann stellte er ein Tonband auf.
Diese Unterrichtung vollzieht sich in der totalitären Welt durch eine einzige Stelle, durch ein Nachrichtenbüro.
Vor der Kulisse des Kalten Krieges gibt sich Dovifat als Kämpfer für Presse- und Meinungsfreiheit. Gerne auch als Sittenwächter und Moralapostel. Zu seiner Vergangenheit in der Hitler-Diktatur schweigt er.
Dass man ihm also in der Vorlesung Fragen stellte, das war unvorstellbar. Das kam erst viel, viel später in der Studentenbewegung. Aber damals war er der große Professor, auf dessen Wort man zu hören hatte.
Man kann an verschiedenen Stellen seine Weisheit holen, etwa aus der Ständigen.
Professor Dr. Emil Dovifat. Ein großgewachsener Mann mit exakt gescheiteltem Haar und prägnanter Nase. Ein Gehstock, sein treuester Begleiter. Doch wer steckt hinter dieser Fassade?
Bonner Republik.
Nationalsozialismus.
Weimarer Republik.
Kaiserzeit.
Katholische Kindheit und Kanonenfutter.
Eine Karriere in turbulenten Zeiten.
Emil Alfons Wilhelm Dovifat. Geboren am 27. Dezember 1890 in der Nähe von Aachen, Sohn eines Apothekers. Mit 5 Jahren Umzug nach Köln, mit 21 die Reifeprüfung.
Ein braver Schüler mit reger Fantasie und viel Interesse für Literatur und Kunst, aber bisweilen etwas zur Zerfahrenheit neigend.
Dovifat will Journalist werden und studiert zunächst in München Germanistik, Staatsrecht, Psychologie und Nationalökonomie. Ein Jahr später wechselt nach Leipzig und dann...
Der Thronfolger von Österreich und seine Gemahlin erschossen.
Der Kriegszustand erklärt.
Allgemeine Mobilisierung.
Deutschland, Deutschland, über alles.
Er war bei Langemarck dabei, bei diesen Leuten, Studenten hauptsächlich, obwohl er schon etwas älter war, 24, die begeistert mit dem Deutschlandlied auf den Lippen gegen die Maschinengewehre anrannten. Und fast alle umkamen dabei. Er wurde nur verwundet. Es war schlimm genug.
Eine schwere Verletzung an Hüfte und Schulter und vor allen Dingen am linken Bein.
Musste ein Jahr im Lazarett liegen.
Das linke Bein blieb lebenslang steif.
Er hatte immer wieder Schmerzen.
Er war lebenslang auf so eine Art Gehstock angewiesen.
Mit dem Thema
Die öffentliche Meinung in Sachsen um das Jahr 1840
erlangt er die Doktorwürde.
Voller Lebensmut und voller Tatendrang
sammelt Dovifat erste praktische Erfahrung als Wirtschaftsredakteur, heiratet eine Lehrerin, zeugt 3 Kinder und eine Zeitung, der Deutsche.
Das Organ des Christlichen Gewerkschaftsbundes.
Er engagiert sich auch für bessere Arbeitsbedingungen von Journalisten. Die Versorgungsanstalt der deutschen Presse wird gegründet. Nach 3-monatiger Forschungsreise durch die USA erscheint sein erstes Buch.
Der amerikanische Journalismus.
Auch wenn die Buchrezensenten Dovifat in manchem widersprechen, was die Vorreiterrolle der USA betrifft, in einem sind sie sich einig. Die Journalistenausbildung muss in Deutschland systematisch verbessert werden.
Es ist der große Durchbruch, der dann Dovifat in der Weimarer Zeit in der Endphase gelingt, dass die Zeitungswissenschaft etabliert wird.
Dovifat arbeitet seit 1928 als Professor für Zeitungswissenschaft an der Friedrich-Wilhelms-Universität und leitet das Deutsche Institut für Zeitungskunde in Berlin.
Dovifats Interesse an der Zeitung ist gut zu verstehen, wenn man bedenkt, dass Deutschland das zeitungsreichste Land der Welt war.
Erklärt der Kommunikationswissenschaftler Dr. Bernd Sösemann.
Also allein in Berlin mit über 100 Zeitungen, die in mindestens einer Morgenausgabe, wenn nicht sogar in 2 Morgenausgaben und einer Abendausgabe und einer Mittagsausgabe erschienen.
Rund die Hälfte der Zeitungen gehört zur Gesinnungs- oder Parteipresse. Es gibt aber auch schon Boulevardblätter und unabhängige Qualitätszeitungen.
Die Redaktionen hatten damals viel zu tun und die Leser viel zu lesen.
Doch dieser Blütezeit der Presse wird 1933 ein jähes Ende gesetzt.
Ostfront. Vater lehrt, Sohn stirbt.
Schatten auf dem Bilde Emil Dovifats.
Große Kunst der Camouflage. Ein Wissenschaftler im Wechsel seiner Auflagen.
Das muss man zuerst sagen, er war nicht Mitglied der NSDAP. Er war auch mit Sicherheit kein Anhänger.
Als gläubiger Katholik steht Dovifat hinter der Zentrumspartei, die in der Weimarer Republik eine wichtige Kraft der Mitte ist. 1932 warnt er noch davor, Adolf Hitler zu unterschätzen. Doch im März 1933 stimmt das Zentrum dem Ermächtigungsgesetz der NSDAP zu und verhilft Hitler damit letztendlich zur totalitären Herrschaft.
Dovifat war für die Nationalsozialisten eine bekannte Figur.
Er ist ja immer wieder in Gestapo-Akten als politisch unzuverlässig bezeichnet worden, ist dauerhaft beobachtet worden.
Am 24. Juni 1934 hält Emil Dovifat auf dem Märkischen Katholikentag eine Rede vor tausenden Besuchern.
Und spricht nicht im Sinne des Regimes.
Er kritisiert indirekt die nationalsozialistische Rassenideologie.
Das war deshalb so gefährlich, weil es eine Woche vor den Mordaktionen gegen Röhm, gegen Gewerkschaftler, gegen Militärs, gegen die innerdeutsche Opposition war.
Dovifat wird gewarnt und taucht unter. Einen Monat später versetzen ihn die Nazis in den vorzeitigen Ruhestand.
Der Protest innerhalb Deutschlands und im Ausland bewirkte, dass Dovifat wieder ins Amt eingesetzt wurde. Das war aber auch nur möglich in dieser Anfangszeit noch, denn Hitler kam es darauf an, im Ausland nicht allzu schlechte Pressereaktionen zu haben.
Letztlich passt einer der zentralen Begriffe von Dovifats Journalismusverständnis ganz gut in Goebbels Propagandasystem, Gesinnung.
Gesinnung war stets die nationale Gesinnung, die dem ganzen Volke zu dienen hat. Wer anderer Meinung war, gehörte eben nicht richtig zum Volk.
Die Zeitungslehre, Dovifats wichtigstes Werk, das erstmals 1931 erschienen war, überarbeitet er entsprechend des neuen nationalsozialistischen Curriculums.
Im nationalsozialistischen Staate wurde die Zeitung berufen, nicht mehr Mittel des innerpolitischen Machtkampfes, sondern Führungsmittel zur inneren Einheit der Nation zu sein. Im Kriege ist ihr diese Aufgabe nur noch entschiedener gestellt. Eine besonders schlagkräftige Waffe hat sie, im geistigen Weltkampfe zu sein, der die soldatischen Waffengänge begleitet.
Das war Schreibmaschinentäterschaft.
Dovifat kann natürlich nicht schreiben, die Zeitung ist im Nationalsozialismus von ihren hehren ursprünglichen Zielen abgewichen, hat eine ganz andere, nämlich volksverführende propagandistische Position, sondern er spricht von Führungsmittel.
Bernd Sösemann, Kommunikationswissenschaftler.
Und Führung ist das Schlüsselwort für Gängelung, Leitung, Zensur, Oppositionsverbot, Denken im Sinne des Regimes.
Viele Möglichkeiten bleiben Publizisten und Wissenschaftlern in einer Diktatur nicht. Anpassung, Widerstand, Exil. Und vielleicht den ein oder anderen Kompromiss, um das eigene Leben zu schützen. Der Historiker Manfred Ageten erinnert sich an einen Begriff, den Dovifat später mal genannt haben soll. Zwischenzeilentechnik.
Nämlich eben Dinge, die Menschen, die ihn kannten und die sein durch und durch nicht narzisstisches Naturell kannten, verstanden haben, auch wenn es eben nur zwischen den Zeilen stand.
Aber er hat in seinen Publikationen polemisiert gegen das Judentum, gegen Lassalle, den Juden, wie er sagte, und ihn in Gegensatz gestellt zu Adolf Hitler, zu Goebbels, den er lobte.
Journalist Otto Köhler erinnert an Dovifats Buch aus dem Jahr 1937, Rede und Redner.
Sprechend legt Adolf Hitler gleichsam Quadern über Quadern, baut er die Sätze zunächst nebeneinander, um sie dann auf breiter Grundlage übereinander hoch und immer höher, fest und massiv zu türmen. Da stürzt nichts ein und bricht nichts zusammen. Kleinen Zierat liebt er nicht, dafür aber quillt oft unvermittelt in seiner Rede der Zauber echter Menschlichkeit. Den Gegner erledigt er nicht mit schlankem Degen, wie das Dr. Goebbels tut, sondern mit dem breiten Zweihänder, dem Schwerte der gründlichen und einmaligen Exekution.
Das ist keine Beschreibung, das ist Bewunderung.
Heute mag das einige befremden.
Das war Schreibmaschinentäterschaft.
Wenn man aber Hitler und Goebbels Reden im Film sieht und Tonmitschnitte hat, dann bekommt man da einen Eindruck davon, dass sie mit ihrem Stil offensichtlich Zeitgeschmack und eine politische Erwartungshaltung getroffen haben.
Vor allen Dingen dadurch hat er sich zum Schreibmaschinentäter gemacht, dass er an der Front die Propagandakompanie-Leute ausbildete, für ihre schwere Aufgabe, propagandistisch über den Krieg zu berichten. Und da nützt es auch nichts, wenn er in einem oder anderen Fall Juden geholfen hat. Daran besteht kein Zweifel.
Bolschewisten verhindern Wiederbelebung der Berliner Universität.
Hermes, Lemmer, Kaiser, Dovifat gründen Ost-CDU und Parteiorgan.
Schon wieder Gleichschaltung. Flucht in den Westen.
Und so haben wir also mit einem Stuhl, einem Blatt Papier damals auch angefangen, ein neues Institut an der frisch und mit Erfolg gegründeten Freien Universität zu gründen, ein Institut für Publizistik.
Der neue Name Institut für Publizistik ist Programm. Denn Radio und Fernsehen werden immer beliebtere Massenmedien, die es zu erforschen gilt. Die Zeitungslehre erscheint unter freiheitlich-demokratischen Vorzeichen in 4 weiteren Auflagen. Und Professor Dr. Emil Dovifat sendet wieder auf allen Kanälen. In Wissenschaft, Religion und Politik.
Ja, Professor, was sagt denn Ihre Familie dazu?
Die berufliche Gesinnung geht vorne an. Und eine Familie muss es begreifen, dass man absorbiert wird bis zum Äußersten, denn sonst kommt man ja auch zu nichts.
Sich in seinen letzten Jahren mit der Studentenbewegung abzufinden, ging über seine Kraft.
Während die Studenten für eine Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen, für Hochschul- und Gesellschaftsreformen kämpfen, stirbt Emil Dovifat am 8. Oktober 1969 in West-Berlin.
Sende, Ende.
Sie kennen den Ausspruch des alten Napoleon, dass 3 schreiende Weiber mehr Lärm machen können als 1000 schweigende Männer.
Im Zeitzeichen erinnerte Julia Schäfer an Emil Dovifat, der am 8. Oktober 1969 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.